Oldigur Verlag, Bücher extra für Sie geschrieben. Wolfgang Agogulin, Dunkles Licht in heller Nacht. Zum Inhalt. Paris, drei Männer, drei Wege. Verwoben in ein undurchsichtiges Geflecht, sucht jeder seinen eigenen Weg. Mathis Durand erhält psychologische Betreuung, um den zu frühen Tod seiner Tochter zu verarbeiten. Emile Legard bastelt daran, sich von seiner Mutter zu lösen und endlich seine große Liebe zum Essen einzuladen. Kapitän Luc Morel beauftragt bewusst Durand und Legard mit dem Todesfall eines jungen Mädchens im Alter von Durands Tochter. Da kommt es bei einer Befragung zum Eklat. Ein Spiel zwischen Macht und Ohnmacht beginnt. Kapitel 1. Es sah so aus, als hätten nachts Feen auf dem Gras getanzt und tausend Wasserperlen auf dem Grün hinterlassen. Der kleine Park, in dem die ersten Frühlingsblüten aufbrachen, schien sich zu recken bei dem Versuch, wach zu werden. Süßlicher Duft, der betörend aus den Backstuben im Viertel strömte, erfüllte die kühle Nachtluft. Laufschritte zerrissen die Stille, mindestens zwei, vielleicht drei Personen. »Stehen bleiben!« Doch niemand blieb stehen. Unmerklich zerriss das dunkle Band der Nacht und zarte Morgenröte erfasste die schönste Stadt der Welt. »Bleib stehen, du Ratte!« Drei Gestalten rannten in die Seitengasse hinein. Die Schallschlucht ließ ihre Laufschritte widerhallen. Das Kopfsteinpflaster tat ein übriges. Paris gehörte um diese Uhrzeit den Müllmännern, den Bäckern und gelegentlich den Polizisten. Der dritte Läufer war langsamer. Die behäbige Gestalt pustete. Einen halben Kilometer laufen, ein halbes Jahrhundert alt sein, manchmal war zu viel einfach zu viel. Emile Legard senkte das Lauflevel auf Sparmodus. Er keuchte. Gebückt hielt er seine Knie fest. In seiner Jacke raschelte es. Er sah auf. Madeleines. Das Rascheln löste den Pawlowschen Effekt aus. Nervös fingerte er in der Jackentasche herum. Gier ist eine gute Triebfeder. Geübt zerriss er die durchsichtige Packung. Süßes tat wohl, es stärkte. Aber da war doch noch etwas. Richtig. Langsam setzte sich Emil wieder in Bewegung. Das zeichnete einen guten Polizisten aus. Immer im Dienst, immer für den Bürger da. »Emil!« hallte es aus der nächsten Querstraße. In einigen Wohnungen ging das Licht an. Der Gerufene verstärkte seinen Lauf.
»Wo bleibst du denn?«
giftete ihn sein 10 Jahre jüngerer Kollege an. Auf dem Boden lag ein Mann in verrenkter Haltung auf dem Bauch. Mathis Durand drückte dem Liegenden den Arm auf den Rücken. Der junge Mann brüllte auf.
»Willst du wohl ruhig sein?«
Mathis zog den Arm noch ein Stück höher. Ein weiterer Schrei gellte durch die Gasse.
»Hast du schon wieder Madeleines gegessen? Ich fass es nicht. Wir verfolgen einen Mörder und du krümelst dir einen Keks ins Gesicht.«
»Mathis!«
»Was, Mathis, krümelst du oder nicht?«
Geschäftig verpackte er sein Opfer weiter. Handfesseln aus Kunststoff. Das Band fiebte beim Zuziehen.
»Ich brauche das. Außerdem sind Madeleines keine simplen Kekse, sondern Gebäck. Wie kann man nur? Der Kerl hier hat eine 20-Jährige vergewaltigt und ermordet. Und du, was machst du?«
Das Paket auf dem Boden starrte die beiden verständnislos an.
»Ich habe niemanden umgebracht«,
brüllte es. Emil und Mathis sahen auf den Schreihals hinab.
Halt's Maul, wenn zwei Erwachsene sich unterhalten. Aber, nichts aber.
Mathis versetzte dem Liegenden eine Kopfnuss. Emil schloss die Augen.
Musst du immer so zupackend sein? Was soll ich machen, wenn er sich wehrt?
Eine weitere Kopfnuss kam unvermittelt. Emil seufzte vernehmlich, überlegte einen Einwand und kam lieber zu seinem Kernproblem zurück.
Ich kann auch nichts machen, wenn mein Körper nach Madeleine schreit. Ohne anständigen Treibstoff geht es nicht. Du hast schon genügend Treibstoff gehabt, schau dir deine Murmel an.
Emil Legard blickte an sich herunter, nahm seinen gewölbten Bauch in Augenschein.
Ich kann halt nicht anders. Emil, du bist ein Verlorener, und du?
Er griff in die Haare des jungen Mannes und riss seinen Kopf hoch.
Du bist es auch.
Der Radiowecker tauchte das Schlafzimmer der Morels in abenteuerliches Blau. Seit nunmehr 5 Minuten plärrte er. Eine aufgeregte Moderatorin verkündete mit einem ewigen Lächeln in der Stimme, dass heute ein wunderbarer Tag werden würde. Madame Morel zerrte an der Bettdecke ihres Mannes, ohne sich umzudrehen.
»Luc, aufwachen!«
Luc brummte, sein Kopf hob sich. Er schaute nach dem Angreifer auf der anderen Seite des Betts und entschied sich für ein erneutes Schließen der Augen. Die gut gelaunte Stimme aus dem Radio verkündete das Biowetter. Ein leichter Pollenflug von Birke und Haselnuss.
»Luc!«
Gerade hatte er sich an den widerlich grinsenden Tonfall im Radio gewöhnt. Wen interessierten schon Birken? Die Menschheit wurde aber auch immer verweichlichter. Dieses Glück war eindringlicher. Verschlafen wand sich sein Hirn. Würde es noch ein Glück geben ohne Gekeife? Mit dem Erdhügel auf der anderen Seite des Betts war nicht zu spaßen. Luc Morel entschied sich präventiv aufzustehen. Langsam brachte er sich in die Vertikale, rieb den noch betäubten Kopf und versetzte der Austaste des Weckers einen Hieb, als das Grinsmonster verkündete, dass heute die Museumsangestellten streiken würden. Wenigstens ein Problem, das er nicht lösen musste.
»Luc«,
keifte es,
»ich bin wach.«
Entrüstet befand er, dass seine Frau sich an die morgendlichen Spielregeln zu halten hatte. Kein gekeiftes Glück, wenn er schon wach war. Genüsslich zog Madame Morel ihre Bettdecke hoch und krümmte sich embryonal. Wie jeden Morgen hatte sie es vollbracht, einen Koloss zum Laufen zu bringen. Eine schnelle Dusche, ein starker Kaffee, wie immer. Manchmal fragte er sich, wie lange dieses Déjà-vu noch gehen würde. Aufstehen, arbeiten, hinlegen. Zwischendurch Probleme lösen. Wo waren eigentlich die schönen Momente geblieben? Die ewige Mühle des Alltagsrades zog gleichmäßig ihre Kreise. So als könne er die Gedanken mit gleicher Wucht vertreiben, pustete er seinen Kaffee kühl. Ein unerwartetes Geräusch ließ ihn herumfahren. Fast hätte er sein braunes Erweckungsgetränk verschüttet. Madame Morel wankte schlaftrunken in die Küche.
»Was willst du denn hier?«
Er liebte seine Frau, aber nicht morgens um 7. Diese Zeit gehörte ihm allein. »Ich muss etwas trinken.« Die Hausherrin bahnte sich den Weg zum Kühlschrank, trank Evian aus der Flasche, schaute ihren Mann kaum an und küsste ihn im Vorbeigehen flüchtig auf die Wange. »Hab einen schönen Tag.« Luc stand noch eine Weile mit seinem Kaffee in der Küche.
»Ein schöner Tag«,
dachte er.
»Was ist das eigentlich?«
Auf der Fahrt ins Präsidium ließ ihn diese Frage nicht los. »Ein schöner Tag, wie sah der aus?« Sicherlich begann er nicht mit frühem Aufstehen und Arbeit. Leiter der Mordkommission kein Zuckerschlecken als Beruf. Tote Menschen und deren widerliches Ende sehen. Die Gewissheit spüren, dass irgendjemand frei herumlief, der für diese Mordssauerei verantwortlich war. Eine Gänsehaut überzog seine Unterarme, sein Kopf ließ nicht locker. Die Gänsehaut breitete sich aus.
20 Kollegen bändigen,
stand auch auf der Liste, die ihm den ganzen Arbeitstag vermiesen konnte. Was gab es noch? Richtig, die Sansevieria auf dem Fensterbrett. Eine Pflanze, die ihn schon so lange begleitete, dass sie mittlerweile einen Namen hatte und von der er eigentlich nicht wusste, warum es sie noch gab. Er musste sich um sie kümmern, und kümmern war immer irgendwie ungut. Im Gedankenstrudel um Topfpflanzen und deren elende Existenz hatte er beinahe den wichtigsten Punkt vergessen, den allmorgendlichen Pariser Verkehr, einen der ersten Krafträuber. Morel bog in die Straße des Präsidiums ein, dann in die rückwärtige Seitenstraße. Eigentlich lief es heute Morgen recht gut. Wenig Stau, kein Hupen. Zeigte sich so das Paradies? Kaum war er in die Seitenstraße eingebogen, erwischte ihn die kalte Dusche des Daseins. Ein Müllwagen blockierte die Zufahrt. Morels Augenbraue schoss hoch. Sein Bluthochdruck tat das Gleiche. Er war der Erste in der Schlange, die sich unweigerlich gleich bilden würde. Kaum 5 Minuten zu spät von zu Hause losgefahren, und das war die Quittung. Wenn man als Single lebte, waren Schuldzuweisungen inhaltsleer. Verheiratete hatten es besser. Madame Morel war schuld. Wäre sie nicht aufgestanden und hätte sie ihm nicht einen schönen Tag gewünscht, er hätte tatsächlich das Glück eines ruhigen Arbeitsweges gehabt. Verdammt, sollten alle Höflichkeitsfloskeln dieser Welt sein. Er zwang sich zur Ruhe, wie immer. Wie in Hypnose beäugte er das Ärgernis. 2 Arbeiter. Des Weiteren warteten mehrere Mülltonnen und zahllose Abfalltüten auf das gefräßige Maul des städtischen Wagens. Das würde dauern. Morel seufzte. Hinter ihm hupte es. Warum war immer alles wie immer? Warum nicht anders? In Paris einen festen Parkplatz zu haben, war ein Privileg. Eines, für das man Jahrzehnte auf einer Warteliste stand. Morel sah seinen Parkplatz schon, aber was nützte es, wenn die Zufahrt zu seinem Privileg von einem Arbeiter blockiert wurde, der zeitlupenartig Mülltüten entsorgte? Morel sah ihn sich genauer an, ein dumpfes Gesicht, entnervt von der Arbeit. Offensichtlich war es dem Mann egal, wie viele Autos er aufhielt, er tat das, was er immer tat, emotionslos, Tüte für Tüte. Bei Gott, er sah wirklich dumpf aus. Morel rieb sich das Kinn. Ihm wurde schlecht. Sein Magen hüpfte. Er blickte in den Rückspiegel. Wie sah er eigentlich aus? Unwillkürlich schaute er sich direkt in die Augen. Noch waren seine Augen blau und klar, fülliges Gesicht, zerzauste graue Haare. Eine Spur von Dumpfheit zu sehen? Eine Menge Linien, manche waren Gräben. Eine genussfreudige Nase, die man direkt in ein Weinglas einklinken konnte, und buschige Augenbrauen. Dumpfheit irgendwo? Er strich sich mit seiner Hand den Hals herunter. Schlecht rasiert, aber mehr auch nicht. Ein unangenehmes Kreischen riss Inspekteur Emile Legarde aus seinen Gedanken. Er hielt sich an der Haltestange fest, die direkt über ihm hing. Mit einer Mischung aus Festhalten und Lockerlassen versuchte er, das Rütteln und Schaukeln der Mitro auszugleichen. Normalerweise nahm er die Bahnbewegungen dank seiner Statur überhaupt nicht wahr. Sein Gewicht schien ihn in den Waggonfußboden zu zementieren. Doch die unruhigen Metrofahrten, die ihn zu seinem Arbeitsplatz brachten, gestalteten sich von Jahr zu Jahr schlimmer. Der öffentliche Nahverkehr wurde finanziell kurz gehalten. Lärm und Laufunruhe der Waggons waren die Folge. Ein Übel. Als guter Franzose hätte man eigentlich einen weiteren Grund zu streiken. Nebst den Gehaltsstreiks, den Streiks für Bildung, gegen Rassismus und für baldige Rente. Die nächste Station. Das Bremsen schubste den Inspekteur nach vorn. Neben ihm stand eine üppige Schönheit, mit dunklem Lockenkopf. Sein verrutschter Sakkoärmel ließ unerwartet Kontakt zu dem unverhüllten Unterarm der Lockenträgerin zu. Fleisch am Morgen, wer wollte das schon?
Emile Legarde zuckte zurück. Irritiert schaute die Frau ihn an. Eine Augenweide. Selbst das zarte Parfum seiner Nachbarin berührte ihn, genauso wie der Duft, der aus seiner Aktentasche strömte. Frische Eclairs mit Schokolade. Emile schloss die Augen. Was nahm er tiefer wahr? Das dunkle Odeur des Sandelholzparfums oder die noch lippenwarme Schokolade über dem fluffig gebackenen? Sein Magen knurrte. Eine Augenweide, tatsächlich. Trotz knurrenden Magens erlaubte er sich noch einen Blick. Aber war es nicht so, dass man für den kurzen Genuss des Fleischlichen lange mit einer Beziehung bezahlte? Frauen lockten, Männer erlagen. Erlag man allzu lange, war man verheiratet. Vermutlich achteten Ehefrauen auf die Figur ihrer Männer. Emil schüttelte energisch seinen Kopf, und sie würden das schrecklichste Wort auf der Welt verwenden, sogar gegen ihn verwenden. Emil schluckte. »Diät«, schrie sein Hirn. Die Metro kreischte und legte sich in eine Kurve. Zielbahnhof. Was für ein Glück. Mit dem Strom der Arbeitssklaven, der sich aus der Metro ergoss, wurde Emil durch den Untergrund gespült. »Mathis!« Für einen Moment hatte er seinen Kollegen in der Menschenmenge erfasst. »Mathis!« Die Rufe verhallten im Röhrenlabyrinth. »Verdammt, Mathis!« Emil drückte sich durch die Menge. Sein Kollege lief nur ein paar Schritte vor ihm. »Mathis, warum hörst du nicht?« Emil packte den Gerufenen an der Schulter. Sein Kollege drehte sich ruckartig um, und für einen Moment hatte es den Anschein, als würde er die Attacke mit einem Faustschlag beantworten. Doch dann erkannte Mathis Durand seinen Kollegen. Er hob die Mundwinkel zu einem Lächeln.
»Bonjour, Emil«, sagte Durand. »So früh schon auf, sonst bist du doch immer eine halbe Stunde später dran.«
Emil keuchte den schnellen Schritten seines Kollegen hinterher.
»Schlecht geschlafen. Wir werden heute einen guten Tag haben. Schließlich haben wir in Rekordzeit den Mörder der jungen Frau geschnappt. Hoffentlich machen die Jungs nicht so einen Zauber.«
Durand spuckte seine Befürchtung förmlich aus.
»Also ich hoffe auf Zauber«, frohlockte Emil.
Durand sog ungehalten die morgendliche Luft ein. Die beiden Inspekteurs liefen dem Präsidium schweigend entgegen. Ein unbeteiligter Beobachter hätte vermutet, dass dort zwei Menschen den Weg miteinander teilten, die sich eigentlich nichts zu sagen hatten.
»Ich habe für uns beide Eclairs mitgebracht«,
raunte Emil seinen Kollegen verschwörerisch zu.
»Du sollst nicht so viel von dem Zeug essen. Eines Tages fällst du tot um. Einfach so, bumm!«
Durand schlug sich mit der Handkante in die andere offene Hand.
»Und schuld ist das fette und süße Zeug, das deine Adern zum Explodieren bringt.«
Für einen Moment sah Emil seinen Kollegen mit einem Dackelblick an.
»Eclair, ganz frisch«, flüsterte er.
Durand seufzte. Offenbar war er sich bewusst, dass all seine Bekehrungsversuche zu einem gesünderen Leben ohnehin nicht fruchten würden.
»Sind sie wirklich frisch?« »Ja, auf jeden Fall. Und mit Schokolade.«
Durand nickte. »Schokoladeneclairs. Es hätte schlimmer kommen können.« Die beiden gingen schweigend weiter bis zum Präsidium. Schweigen ist die beredsamste Sache der Welt. Alles zwischen Hass und geistiger Armut ist möglich, und gelegentlich kann es auch Zuneigung sein. Kapitän Morel nahm die grellgelbe Gießkanne aus dem quietschenden Aktenschrank. Würde man einen vermoderten Sarg öffnen, so entstünde vermutlich die gleiche Geräuschkulisse. Mitten in einem umtriebigen Großraumbüro dominierte der Glaskasten, in dem der Kapitän regierte. Ein Rückzugspunkt für wichtige dienstliche Gespräche. Doch waren Glaswände auf Gipssockeln tatsächlich für Intimität geeignet? Morel fragte sich, wann er zuletzt die Schiebetür geölt hatte. War es noch vor der Sache mit Mathis oder erst danach gewesen? Auf jeden Fall brauchte die Tür dringend Zuwendung, genauso wie die Sansevieria, genauso wie Mathis. Letzteres war das Schwierigste. Die Stirn des Kapitäns wurde kraus.
Matthias Durand. Das war ein Problem, das er lieber liegen ließ. Große Dinge brauchten Zeit. Also Schiebeverfügung aus. Emma wirkte nach dem Wochenende etwas derangiert. Das rechte Blatt knickte seitlich ab. Morell sah sich den Schaden an.
»Emma, du siehst so aus, als würdest du dringend eine Kur benötigen.«
Der Kapitän fragte sich schon lange nicht mehr, warum er mit einer Topfpflanze sprach. Gott ergeben entnahm er dem Aktenschrank ein Düngestäbchen, Foie gras für die Botanik. Druckvoll steckte er das Stäbchen in die harte Erde.
»So, und jetzt noch etwas zu trinken, und dann wird alles gut.«
Er schaute Emma an. Sansevierien kamen ihm vor wie Leithammel der Depression. Lange, breite Stäbe, die langsam und unaufhörlich in die Luft krochen. Topfpflanzen waren eigentlich abscheuliche Kreaturen. Sie forderten Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und was gaben sie? Nichts, außer ihrem bloßen Anblick. Und der war in der Regel grün. Alles fordern, nichts geben. Man sollte dieses Gestrüpp verbieten. Laut aufbrandendes Geklatsche unterbrach Morells Gedankenfluss. Emma ließ der Tumult kalt. Der Kapitän lugte über seine Halblesebrille. Durand und Le Garde. Er lächelte. Seine beiden besten Ermittler ließen sich feiern. Ein guter Fang, den sie am Morgen gemacht hatten. Sein Lächeln erstarb nicht, obwohl er sich wieder Emma zuwendete. Ein Beobachter hätte vermutet, dass sich dort zwei Lebewesen Minuten des kostbaren Morgens teilten, die sich eigentlich nichts zu sagen hatten. Und so war es auch. Emil stupste seinen Kollegen an.
»Siehst du, ich habe es dir doch gesagt, sie machen einen großen Bahnhof.«
Das Klatschen der Kollegen war unterlegt mit Gejohle und Pfiffen. Zwar tummelte sich zu so früher Stunde erst die Hälfte der Belegschaft im Büro, aber der Triumphapplaus war deutlich zu hören. Mathis Durand schmunzelte verkniffen. Hand erhoben, beschwichtigte er die Truppe.
»Ist gut, Jungs!«
Man merkte ihm nicht nur die abwehrende Haltung an, man fühlte, dass es ihm peinlich war, gelobt zu werden. Alles, nur kein Lob, sprachen sein Gang, seine Augen, selbst seine längeren, welligen Haare schienen sich störrisch gegen die laute Sympathiebekundung zu wehren.
»Genieße es doch!«
Emil grinste breit.
»Nimm es hin!«
Emil johlte mit. Mit großer Geste verbeugte er sich, um dann in ein sattes Lachen zu fallen. Durand hatte bereits seinen Schreibtisch aufgesucht. Vermutlich blendete er die Szene aus.
»Ich mag euch auch!«
brüllte Emil, und die Kollegen quittierten es lachend. Nur langsam ebbte die Anerkennungsbekundung ab.
»Sei doch mal locker, Matthias. Ich bin locker. Wirklich locker. Wie ist man wirklich locker? Eben nicht so wie du. Ich bin ich, und ich kann nur so locker sein, wie ich bin. Matthias, du weißt, was ich meine.«
Eine kompakte Stille entstand, quälend. Emil sortierte Akten. Durand sortierte sich.
»Emil, wann hörst du auf, dich mit Süßem vollzustopfen?«
Ganz ruhig, innerlich sortiert und klar, zischte die Frage über den Schreibtisch.
»Was hat das mit deiner Lockerheit zu tun? Wann? Was soll das? Wann? Ich will nur, dass du mehr genießen kannst. Hab doch wieder etwas Freude. Wann?«
Emils Kopf wurde rot. Seine Hände schwitzten. Er wollte nur Durands Bestes. Etwas mehr Freude und wieder mehr Offenheit, und dann schoss er mit »Wanns« um sich.
»Wann?«
Emil hob seine Stimme.
»Wann, wann, wann? Ich habe nicht vor, gänzlich auf Süßes zu verzichten. Eclair, Macarons, Croissants.«
Seine Augen rollten.
»Ich will, dass man was?«
Emil stotterte weiter. Er ahnte, dass er diese Partie verloren hatte.
Dass man was?«
Sehr leise antwortete Emil Le Garde.
»Dass man mich so nimmt, wie ich bin.«